Hallo zusammen und willkommen zurück an der Lernbar, dem Podcast von Kiel. Wir sprechen heute über das Thema kollaboratives Lernen. Und zu Gast haben wir heute Herrn Henning Behrens, Experte für Lernen und Kollaboration. Henning war schon einmal zu Gast bei uns und hat mit uns über das Thema virtuelles Lernen und die 3D-Lernwelten gesprochen. Schön, dass du nochmal da bist. Hallo Henning.
Moin moin zusammen.
Mein Name ist Marco Hübner und natürlich bin ich nicht alleine. Mit dabei sind auch wieder meine beiden Podcasterinnen und Podcaster Franziska Boyong und Frank Hüsken. Hallo.
Hallo.
Hi.
So, wir versuchen das Ganze diesmal in zwei Teile zu splitten. Im ersten Block, da wollen wir gerne über das kollaborative Lernen überhaupt sprechen. Also wir möchten ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, versuchen das Ganze zu definieren und ein paar typische Merkmale mit den dazugehörigen Vor- und Nachteilen zu besprechen. Und im zweiten Block kommen wir dann zur Praxis. Ja, da wollen wir uns die verschiedenen Tools mal anschauen und diskutieren und sehen, was da so auf dem Markt gibt und welche Art von Tools vielleicht überhaupt sinnvoll sind. Ja, aber zum Start, wie immer, Henning, kannst du dich noch mal kurz vorstellen und beschreiben, was du genau machst, bitte?
Aber klar, bis zum Sommer diesen Jahres war ich insgesamt 7 Jahre bei WBS und da war ich auch zum letzten Podcast hier und habe mich in dieser Zeit ganz gut entwickelt als Experte eben fürs Lernen, fürs neue Lernen, aber auch eben für die Kollaboration, die insbesondere zum neuen Lernen dazugehört. Und seit Sommer diesen Jahres bin ich eben verstärkt als Freelancer tätig und werde jetzt zum Spätherbst eine neue Stelle als Head of People and Culture antreten. Und, was auch natürlich viel mit der Kollaboration, der Zusammenarbeit und dem ganzen Spaß drumherum zu tun hat.
Henning, hilf uns doch mal, so ein bisschen im Dschungel durchzublicken. Es gibt ja Kollaborationstools, es gibt die Begriffe Social Intranet, Social Enterprise Networks. Es gibt ja ganz viel, sag ich mal vorsichtig, Bullshit-Bingo da draußen. Was ist denn kollaboratives Lernen?
Auf jeden Fall schon mal ein Zungenbrecher.
Ne? Ja.
Das haben jetzt alle irgendwie falsch gesagt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und wenn wir das einfach durchstreichen, das Wort Kollaboration, ist einfach Zusammenarbeit nennen, dann ist es auch für uns verständlicher. Denn nichts anderes ist es. Kollaboration ist Zusammenarbeit. Und wie wir das eigentlich gelernt haben über die Jahrzehnte, wo wir zu Teilen arbeiten. Also als Beispiel vielleicht mein Schwager, der Arne. Der arbeitet seit ein paar Monaten jetzt im Bereich E-Commerce bei einer kleinen Firma in Düsseldorf, die Kosmetik vertreibt. Und der hat vorher jahrelang in Startups gearbeitet und er fängt dort an bei dieser Kosmetikfirma. Und wir sprachen darüber, deswegen weiß ich's. Und er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, ja? Und da gibt es eine Herausforderung, da gibt es ein Problem, was zu lösen ist. Und dann muss man bestimmte Prozesse und Abfolgen einhalten. Und das dauert aber so lange und ich musste die ganze Zeit überlegen, wie komme ich zeitnah zum Ziel? Und dann habe ich einfach eins gemacht. Ja, ich bin einfach 3 Büros weitergegangen und habe gefragt. Und auf einmal hatte ich eine Lösung. Und das ist ja schon Zusammenarbeiten, das ist Kollaboration. In dem Team, in dem er arbeitet, ist er jetzt der neue Held, weil er abgewichen ist von den Prozessen. Abgewichenheit ist von der Disziplin, die wir über die Jahre erlernt, gelernt haben, die natürlich auch zu Teilen wichtig sind. Und für ihn etwas ganz Normales, außerhalb von Prozessen zu arbeiten, interdisziplinär zu arbeiten und eben auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Beim Lernen ist es genauso. Und da sind wir auch über den konventionellen Weiterbildungskatalog im Unternehmen immer dazu herangeführt worden, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, was ist im Inhaltsverzeichnis und das ist das, was ich möchte. Dann hat der Chef gesagt, nee, das ist zu teuer. Ja, das möchtest du zwar, aber das zahle ich dir nicht. Und dann gab es doch ein anderes Seminar, was ich absolvieren musste. Das passiert ja häufig immer noch in einigen Unternehmen. Und dann wurde das Seminar besucht und ja, das war schön, fertig, aus. Aber das hat auch noch nichts mit Kollaboration zu tun im Lernen. Und wir sind inzwischen auch aufgrund der Technik, die wir haben und die uns auf allen Wegen Gott sei Dank auch im Privaten begleitet, so weit, dass wir sagen können, auch im Lernen arbeiten wir zusammen. Und wir packen uns in irgendwelche Learning Communities. Und wir schauen im Unternehmen interdisziplinär, wer hat es eigentlich drauf in einem bestimmten Bereich und tauschen uns aus. Das haben wir auch schon Jahre gemacht, aber jetzt können wir das noch ein bisschen schneller und können das Ganze auch noch mit Tools unterlegen. Und ja, also bestimmten Programmen, die wir über Smartphones oder über die IT des Unternehmens eben haben. Und wenn wir das alles, diese drei Faktoren zusammenpacken, dann sind wir beim kollaborativen Lernen. Wir haben also auf der einen Seite den Arne, ja, der sagt, nee, das ist mir alles zu konventionell, ich brauche eine Lösung. Beim Lernen genauso. Ja, ich schaue im Internet, ich gucke hier, ich gucke dort und suche mir dann Kollegen, die mir helfen, das zu lernen, wenn es die Kollegen nicht können. Dann können es eben möglicherweise ein Externer und mit denen packen wir uns über irgendwelche Plattformen oder auch in der analogen Welt zusammen und lernen.
Okay, das heißt, das ist erstmal schon mal das Gleiche wie früher an der Uni, die Lerngruppen. Wir haben den Vorteil, dass jeder ein spezielles Wissensgebiet hat und die anderen profitieren davon.
Ne? Absolut.
Um da einzuhaken, ich fand auch ganz hilfreich beim Einlesen ins Thema dieser Unterschied zwischen Kollaboration und Kooperation. Das hat mir geholfen, das auch noch besser zu verstehen, dass es bei einer Kooperation so ist, dass man nicht unbedingt ein Ziel hat, sondern dass man sich zwar in einer Gruppe zusammensetzt und jeder lernt, jetzt mal auf das Lernen bezogen, und man hat dann eben diesen Ansporn, jetzt sein Thema, sein individuelles Thema zu lernen. Und bei einer Kollaboration, meine Güte, hat man eben dieses eine Ziel, hat im besten Fall schon einen gemeinsamen Wissensstand, den man dann noch vertiefen möchte und lernt dann auf ein Ziel hin oder jetzt im Arbeitsumfeld hat dann ein Problem und will dieses Problem lösen. Das kann ich auch noch ganz gut vorstellen, ja.
Das heißt, wir machen das eigentlich schon die ganzen Jahre immer. Wir haben es noch nicht so genannt. Ja. Und weil, wenn ich ein Problem habe, gehe ich eh zum Kollegen. Das habe ich ja früher auch so gemacht. Ich suche mir denjenigen raus, den ich mag und von dem ich denke, der kann mir das Problem vielleicht am besten erklären. Das ist dann schon kollaboratives Lernen im Alltag, ohne Tools. Ne? Das ist ja eigentlich
dann,
bin ich selber das Tool.
Richtig.
Die Kommunikation dann so im Vordergrund, ne?
Darum geht's am Ende. Genau, richtig. Ihr habt ja in eurem vorletzten Podcast über die Learning Nuggets auch darüber gesprochen. Das ist auch die Learning Nuggets und kleine Mikro-Lerneinheiten und Clips auch schon gefühlte Ewigkeiten gibt. Und dass sie jetzt eben bloß, ich glaube, du sagtest es damals, dass sie jetzt einfach bloß besser in die Zeit passen. Und beim kollaborativen Lernen ist es genauso. Es passt eben jetzt viel besser in die Zeit, weil wir die Technik haben, die uns unterstützt, die uns schnell und fließend unterstützt, sodass wir eben auch, wir Frank sind ja über Twitter in Kontakt im Prinzip meistens und auch eine Art des Lernens über Twitter und sodass wir eben auch fließend am Abend mal einen Austausch haben und nebenbei etwas lernen, uns austauschen.
Schließen sich Vorratslernen und kollaboratives Lernen aus? Weil das kollaborative Lernen ist, glaube ich, eher situationsbezogen und das Vorratslernen ist ja so ein bisschen aus der alten Welt, oder siehst du das anders?
Ja, also ausschließen will ich nicht sagen, aber wir haben ja Phänomen ist das falsche Wort, aber wir sind aufgewachsen mit Vorratslernen. Ja, also speichern, Prüfungen machen, abrufen zum Zeitpunkt X und ob wir das jetzt behalten, ist egal. Und damit sind wir groß geworden. Das wird auch immer noch gefahren. Das ist ja auch eine Art von Wichtigkeit liegt ja auch dahinter, weil wir unseren Speicher ja erstmal auffüllen müssen. Und ich denke, dass du erstmal auf Vorrat lernen musst, um kollaborativ lernen zu können, um eben bestimmte Basics immer wieder abrufen zu können und dann eben situativ, adaptiv eben neuen Kram dazu zu packen.
Mhm. Und was ist dann jetzt der Vorteil, wenn man in einem Team lernt?
Und wir lernen von uns und wie früher auch und vor Millionen von Jahren, als wir noch nicht aufrecht gegangen sind und haben wir uns Dinge abgeguckt und wie es der eine besser gemacht hat und haben dadurch überlebt und haben uns nach und nach entwickelt und zu einer Spezies, die diesen Planeten zwar ein bisschen zerstört, aber doch eigentlich ganz cool ist und weil wir uns eigentlich alle ganz gern haben und alles nur, weil wir über unsere Erfahrungen gelernt haben. Und beim kollaborativen Lernen ist es ähnlich, wie wenn wir jetzt hier sprechen. Ich habe einen Austausch und ich habe einen Erfahrungsaustausch und dadurch wachsen eben alle in dem Moment gemeinsam.
Nun sollte man denken, dass kollaboratives Lernen eigentlich selbstverständlich und in allen Unternehmen total verbreitet und eingesetzt wird.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen, in 60% der deutschen Unternehmen befindet sich Social Collaboration in der Implementierungsphase. Das heißt, da sind viele noch gar nicht.
Ja.
Was machen die denn jetzt gerade?
Ja, das ist anders lernen, ja, oder wenig lernen, möglicherweise. Und auch das hattet ihr, glaube ich, in den Learning Nuggets Podcast gesagt. Und dass wir ja auch die Herausforderung der Zeit haben. Und Thema das Compliance hattest du, glaube ich, eingeworfen, Frank. Und da ist ein Punkt, der sich jetzt so langsam löst. Ja? Und Corporate Influencer gibt es und jemand, der sich fürs Unternehmen nach draußen stellt und viral möglicherweise dafür sorgt, dass eben irgendwo Kunden auf einen anderen Weg das Unternehmen kennenlernen und vielleicht auch richtig ordentlich shoppen. Das sind Dinge, die sich jetzt im Wandel befinden, mhm, und wo die Welt, zumindest die Welt, in der wir leben, und nicht auf dem ganzen Planeten natürlich, wo die Welt offener wird und in den Austausch geht. Freiwillig und mit einer gewissen Art von Zwang unterlegt.
Welche Tools kann ich nutzen? Also wollen wir mal vielleicht zu den Tools einmal kurz mal übergehen. Wenn ich jetzt mir selber überlege, wie ich lerne und etwas Neues herausfinden möchte, du hast eben Twitter als Kanal genannt. Ich nutze YouTube ganz stark und ich glaube, YouTube ist doch irgendwie recht weit oben in dieser Liste. Es gibt ja diese Übersicht der Top 200 Tools für Learning. Ja. Vielleicht kannst du zu der Herkunft gleich noch kurz was sagen. Da steht Google Search an zweiter Stelle, das wundert mich jetzt nicht. Aber da sind Twitter ist auf 4. Das ist bestätigt das, was ich irgendwie so im Gefühl habe. Und LinkedIn kommt danach und ich glaube, Xing ist irgendwie.
Wenn ich jetzt als Nicht-Twitter-User habe mich ja gefragt, wie lernt man denn mit Twitter? Was bedeutet das?
Oder da kann ich dir einen guten Podcast mit Thomas Jennewein von SAP und Oliver Erwinger empfehlen. Musst mal googeln, dann schicke ich dir rüber. Und wir Deutschen wir brauchen immer ein bisschen länger bei allem modernen Krams, wie wir bei uns im Nordwesten sagen würden. Und Twitter kennen viele von uns noch gar nicht. Twitter kennen wir im Corporate, also im Unternehmenskontext. Bei den größeren Unternehmen wird es seit Jahren stark gefahren. Warum? Weil sie eben global tätig sind. Bei den kleineren Unternehmen ist es dahingehend kaum in der Unternehmenspraxis in der Nutzung. Und so ist es eben auch im Privaten. Da kennen wir Facebook, da kennen wir vielleicht auch Instagram, aber Twitter sagen wir, boah, das ist ja auch gar nicht so hübsch. Ja, da sind gar nicht so viele Bilder, gar nicht so viele Videos. Mit Twitter ist ja ursprünglich, bis Donald Trump kam, eine News-Plattform zum Austausch. Und inzwischen ist es ja nicht nur eine News-Plattform, sondern man kann unglaublich viel folgen. Und du kannst eben deinen Kontext, den du haben möchtest, den suchst du ganz einfach. Und du greifst automatisch die ganze Welt ab. Natürlich, wenn du Englisch oder anders tippst. Und Deutsch natürlich nur den deutschsprachigen Raum. Und dadurch folgst du wiederum zum Beispiel dem Frank. Und der ja eben auch auf Twitter immer aktiver wird. Frank auch immer besser. Ach. Das wird immer besser. Und du folgst dem Frank. Und nicht unbedingt, nicht persönlich nehmen, weil du den Frank magst, sondern weil der Frank einen spezifischen Content immer wieder publiziert und in seinem Bereich eine Art von Expertentum darstellt. Also abonnierst du im Prinzip Frank kostenfrei und immer wenn der Frank was postet, guckst du dir das an und klickst auf Links, klickst auf Videos, lernst dadurch was und über Verlagscontent und Co. Und deswegen ist Twitter eben eine sehr einfache Plattform, weil sie eben, sie ist App-basiert, sie ist auf jedem Endgerät dieses Planeten irgendwo verfügbar. Du kannst sie auch beim deutschen Arbeitgeber nutzen, sie ist in der Regel nicht IP-geblockt und diesen ganzen Kram und verbraucht keine wahnsinnigen Datenressourcen. Und Twitter ist einfach und auch eines meiner liebsten Learning-Tools inzwischen.
Ich frage inzwischen gar nicht mehr, hast du eine Visitenkarte? Ich frage mal, bist du auch bei Twitter?
Ja, richtig, ja.
Weil die Ansprache, man kann sich eben doch auch sehr, sehr niedrigschwellig unterhalten. Ne? Das gefällt mir an Twitter eigentlich ganz gut. Sehr, sehr unkompliziert.
Absolut.
Ja. Und nicht so formell wie Xing oder LinkedIn.
Und aber nutzt ihr Twitter so? Also würdet ihr jetzt sagen, ja, ich folge da irgendwelchen Inhalten, wo ich sage, zu dem Thema will ich was lernen oder will ich mich auf dem Laufen halten und das abonniere ich und dann nutzt ihr das so, wie Henning jetzt gerade beschrieben hat?
Ja, ich habe auf jeden Fall auch Leute, denen ich folge, das auf jeden Fall. Mhm. Auch aufgrund von Expertise dieser Leute folge ich denen, das stimmt schon. Ich hatte nur mich gefragt, ich habe eigentlich bis jetzt eher ein anderes Bild davon gehabt, weil das ist ja schon sowas, das ist ja kein direkter Austausch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich brauche jetzt mal eine Info und bin jetzt hier gerade am Lernen und ich komme nicht weiter, dann kann ich das ja nicht twittern. Sondern das ist mehr was, da könnte ich dann auf die Suche gehen.
Genau.
Oder es ist so ein bisschen wie Zeitung lesen, finde ich. Ich lese ein bestimmtes Blatt oder einen bestimmten Teil einer Zeitung, weil ich sage, das ist das, was mir liegt, das finde ich interessant und dann gucke ich mir die Artikel an. Aber das ist halt nicht, ich habe ein Problem in Thema XY und guck mal, was Twitter dazu sagt.
Du kannst natürlich eben entsprechend kommentieren. Und dann darauf hoffen, dass in dem Fall der Frank dir auch antwortet und sagt, berechtigt und guck mal hier. Ja, wobei diese Sache berechtigt und Co. würde eben aufgrund des informellen Charakters von Twitter ohne Anrede und so weiter natürlich komplett wegfallen. Also kriegst du ad hoc von Frank eben eine Info, obwohl er gerade auf dem Weg ins Kino ist und was dir weiterhilft. Und da hast du ja wieder die Art der Kollaboration, die natürlich beschränkt ist. Stimme ich dir auch komplett zu.
Ja, ich glaube, wenn ich lerne, also e-learning-mäßig lerne, dann ist das alles andere als kollaborativ momentan, wie ich es jetzt so tue.
Wie machst du das? Wie machst du das jetzt?
Ja, weil ich halt für mich alleine das zusammen google. Weißt du, aber wenn ich jetzt ich würde eins dieser Texte, die ich finde, nicht verstehen, dann hätte ich jetzt nicht jemanden neben mir sitzen, wo ich sagen könnte, hör mal, du bist doch hier irgendwie, kommst aus dem Jura-Bereich, kannst du mir das mal erklären?
Ja, aber du kommst dann doch auch zu uns und fragst uns und sagst.
Ja, aber nicht direkt. Ist ja nicht am nächsten Tag in der Firma, aber nicht direkt. Ne? Mhm. Für mich war kollaborativ eher, dass du in einer Lerngruppe zusammensitzt und gehst gemeinsam diesen Text durch. Ne?
Henning, kannst du zu dieser Top 200 Liste mal etwas sagen? Die würde ich auch gerne verlinken. Wo kommt die her?
Die kommt von Jane Hart. Jane Hart ist die Leiterin von dem, von der weltweit größten Learning Community und eben sehr, sehr angesehen. Und sie hat eben, das ist der weiß nicht, 15., 17. Report darüber, über die wirklich weltweit verbreitetsten Learning-Tools, die dann auch jeweils geclustert sind für Unternehmen oder eben allgemein gehalten. Da findet man eben in der Liste über 200 Tools, dann diverse Tools, die auch nach Kategorien eingeordnet sind. Und wenn man die Liste der 100 relevantesten Unternehmenstools fürs Learning nimmt, dann sind es, ich meine, irgendwo 33-35% allein sind Kollaborationstools. Mhm. Also bei 100 ist das ja leicht. Und dann sind es irgendwie so 33-35 Tools, die es allein auf diesem Planeten gibt für Kollaboration, kollaboratives Lernen. Und wir haben jetzt über die einfachen bisher gesprochen, die wir so kennen. Mhm. Wenn wir ins Unternehmertum gehen, dann wird das Ganze, macht es so ja auch keinen Sinn. Wenn wir nur ad hoc was suchen, ist das okay. Für uns privat ist das auch okay. Auch wenn wir betrieblich ad hoc mal was suchen, ist das okay. Wenn wir aber wirklich eine Kollaboration erreichen wollen, dann müssen wir uns ja in kleinen Netzwerken entsprechend, müssen wir die Konnektivität erhöhen, müssen wir uns also besser vernetzen und auch müssen wir vielleicht mal Dateien austauschen, also PowerPoints, was auch immer, um eben auch an einem bestimmten Kontext durchs Lernen weiterzuarbeiten. Dafür gibt es wiederum andere Tools, die Slack und Co. Lassen dann grüßen, die im Prinzip alle sehr ähnlich aufgebaut sind wie das, was wir kennen. WhatsApp, Twitter, Facebook und Co., wir kennen das eben. Warum soll das Unternehmen das anders aufbauen, was wir kostenfrei im Privaten nutzen, wenn es etwas das Gleiche in Grün, ein bisschen komplexer für Unternehmen herstellt, produziert, baut und das Ganze sehr teuer verkaufen kann. Mhm. Und wir gar keine technische Einführung mehr brauchen vielleicht, weil wir es können.
Das ist jetzt so ein bisschen Richtung Kommunikation, ne? Was du sagst, Slack und Teams und was es so gibt. Würden da auch so Sachen zuzählen, wie jetzt irgendwelche Wikipedia-Klamotten?
Ja. Genau, über Kommentarfunktionen und so weiter. Und wenn wir das alles einzeln sehen, ist es jeweils ein Tool. Aber die Herausforderung, da habt ihr beim letzten Podcast über das Corporate Learning ja auch drüber gesprochen, die Herausforderung ist ja, das denn in einem Unternehmen zu vernetzen und wirklich über alle Abteilungen, Learning, HR und Co., dafür zu sorgen, dass da ein interaktiver Austausch fast automatisch stattfindet. Mhm. Dafür braucht man derzeit noch und wahrscheinlich die nächsten Jahre noch eben sehr, sehr viele unterschiedliche Tools. Sei es Wikis, sei es Video-Channels, firmenintern, sei es Teams, also Messenger-Funktionen mit Dateiaustausch und Co. Aber das sorgt alles dafür, dass gelernt wird.
Wo fange ich denn an? Ich bin im Unternehmen, ich bin für diesen Bereich zuständig und möchte jetzt gerne möchte das Thema Kollaboration gerne nach vorne pushen. Wo fange ich an?
Immer eine gute Frage, ne? Und du guckst dir erstmal an, was du hast. Das weißt du wahrscheinlich.
Genau.
Ja, wie das aussieht, dein firmeninternes Intranet. Dann gehst du zu deiner IT oder wer auch immer die Auswertung macht und lässt dir mal zeigen, wie oft das überhaupt genutzt wird, ob das überhaupt genutzt wird, was davon genutzt wird. Und, ähnlich wie ihr auch eure Podcasts und Co. auswertet. Also du gehst erstmal ins Auswerten. Und stürzt dich dann vielleicht im ersten Step auf den Teil, der viel genutzt wird. Mhm. Weil den möchte man vielleicht weiter behalten. Und ich würde im nächsten Step immer das machen und sagen, so, ja, wir haben uns den ganzen Kram hier mal angeguckt. Und häufig ist es ja so, dass das irgendwie mal eingeführt wurde, dass das von oben herab drüber gestülpt wurde. Das ist ja häufig so bei Intranet und Co., dass ich aber der Mitarbeiter gar nicht daran beteiligt hatte, das eigentlich benutzen muss. Mhm. Ich würde also erstmal den Mitarbeiter fragen und sagen so, wir haben uns das angeguckt, das und das wird gut angenommen im Intranet, der Rest ist eher so lala. Was ist denn eure Gedankenwelt, wenn ihr jetzt frei entscheiden könntet? Was würdet ihr denn an Tools haben wollen? In welche Richtung wollt ihr lernen? Wollt ihr für euch lernen? Wollt ihr in Gruppen lernen? Wollt ihr analog oder auch digital lernen? Auch dieser Vorschlag muss da sein, auch in der digitalen Welt, dass man auch analog lernen möchte, weil die gibt es eben auch, die Menschen. Ob sie jung sind oder alt, ist da egal. Und erstmal dort zu fragen und sich den Input abzuholen und daraus dann eben etwas zu entwickeln. Mhm.
Das heißt, erstmal überlegen, wo will ich denn hin? Warum mache ich es? Ne? Die Kommunikation verstärken, die Zusammenarbeit in Projekten produktiver gestalten. Das sind dann die Gründe, warum man es überhaupt macht. Ne?
Genau. Genau. Mhm.
Ja.
Gut, lass uns das noch mal ganz kurz so ein bisschen die Tools clustern. Also was gibt es denn? Es gibt einmal die Kommunikationstools. Das wäre jetzt, was wir vorhin schon hatten, WhatsApp, Teams, Slack, wie auch immer. Die sind dafür da, wenn ich jetzt speziell was lerne in einer Gruppe. Alle lernen das Gleiche. Man kann sich darüber austauschen, als wären wir quasi nebeneinander.
Mhm,
nur eben, man macht es über einen etwas weiteren Zeitraum. Mhm. Dann haben wir so Konferenztools oder wie? Videoconferencing, über die man das direkt machen kann.
Ja. Wo würdest du Trello einsortieren?
Ist auf dem Board? Trello ist ja auch ein ganz klares Kollaborationstool. Das ist ja, bei Trello ist eine Sache der Pflege, ja. Und das ist doch, ich habe auch über mehrere Projekte Trello genutzt und irgendwo ist Trello bei mir selber in den Hintergrund gerutscht. Es war zu anstrengend, es zu pflegen, dass es Sinn macht. Mhm. Und zu Anfang ist man begeistert, aber dann eher weniger.
So ging es mir auch. Es ist, wenn man es zu kleinteilig macht, dann wird es schnell, empfindet man es eher als Last.
Ja.
Das ist wie mit dem Fitnessstudio.
Ja.
Am Anfang ist man total motiviert und danach lässt es ein bisschen nach.
Ja, aber kann man das wirklich benutzen, Trello? Also fürs kooperative Arbeiten irgendwie sehe ich das ein, aber zum Lernen?
Zum Lernen nur, um zu clustern. Ja, also um irgendwelche Boards zu machen, um dann zu clustern, Fortschritte von links nach rechts zu schieben, aber zum Lernen nicht, aber um einzuteilen und Informationen zu hinterlegen, zu verlinken entsprechend auf das Intranet, auf dem Wiki, auf YouTube, wo auch immer hin. Ja. Und dafür ist es dann sinnvoll.
Ja, die Wikis haben wir noch, ne? Mhm. Zählen da noch zu? Was gibt's denn noch?
Natürlich die normalen eben Videoconferencing-Tools, Webex, Adobe Connect und Zoom und Co.
SharePoint?
Nein. SharePoint, also SharePoint in der Kombination von Teams. Also ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, dass ganz klar ist, dass Microsoft in diesem Bereich unglaublich viel investiert, weil dort eine Art von Zukunft des Geldverdienens eben auch gesehen wird. Dass eben SharePoint mit hochgezogen wird über Teams. Also alles, was bei Microsoft Teams mit dranhängt, wird automatisch wachsen. Mhm. Und ich selber nutze Teams jetzt auch seit einem knappen halben Jahr. Und es ist jetzt nicht das schönste Tool, aber es ist eben mit allen Microsoft-Produkten, die wir so konventionell auch kennen und nicht lieben, aber nutzen, verknüpft. Und das macht es natürlich leicht.
Schaffe ich das als Unternehmen selber mich dort zu organisieren oder macht es Sinn, dann jemanden von außen zu holen, der mich berät und der mir ein bisschen unter die Arme greift und vielleicht auch mal so den Blick von außen hineinbringt?
Die meisten schaffen es nicht selbst, weil es eben doch eben sehr, sehr speziell ist, weil der Markt eben über 200 Tools in dieser Liste allein und welches Tool denn, wie du ja auch fragst, welches Tool gibt es denn überhaupt und welches passt zu mir? Ja, wie soll man das wissen? Aufgrund einer Beschreibung einer Website, wo es darum geht, das Tool zu verkaufen, ist das schwer möglich. Da brauchst du eben Erfahrungswerte. Also musst du in den Austausch gehen. Du brauchst entweder einen Berater, einen Coach für eine bestimmte Zeit oder aber eben du nimmst dir selber, wie ihr ja auch, Zeit und gehst zur in Corporate Learning Camps, tauschst dich da aus, suchst dir Menschen auf Twitter oder LinkedIn in den spezifischen Bereichen und holst dir dort deine Infos. Aber im Endeffekt brauchst du einen menschlichen Kontakt auf jeden Fall.
Mhm. Ich finde, was ihr jetzt so besprochen habt, ich finde, dass diese Plattform oder Tools an sich oftmals schon sehr gut funktionieren. Wikipedia oder YouTube ist ja an sich schon ein kollaboratives Tool. Aber sobald das irgendwie in diesen Unternehmenskontext kommt und man sagt, ja, okay, wie kann jetzt der Unternehmer das nutzen oder wie kann ich das für eine Firma oder als Mitarbeiter, wie kann ich das einbringen, merkt man, dass das schon noch so in den Kinderschuhen steckt. Ne? Also da stößt man schon an Schwierigkeiten, ja. was vielleicht auch daran liegt, dass ein Unternehmen sich eben aus so vielen Mitarbeitern zusammensetzt, die dann ein Tool im besten Falle nutzen sollen. Ja. Das ist schon etwas schwierig, wahrscheinlich jetzt noch am Anfang. Ja.
Aber ist das nicht urig? Und wir nutzen den Kram privat, alles ist tutti, alles ist entspannt und wir kommen damit klar, mit der Technik und so weiter. Sobald wir aber unsere privaten Gedanken in den unternehmerischen Kontext bringen sollen, dann haben wir beim Programm Probleme und dann haben wir auch Probleme, dieses Programm wirklich zu nutzen. Obwohl wir, während wir abends eine Serie auf Netflix gucken, übers iPad und übers Tablet und übers Smartphone, besser gesagt, mit anderen Menschen in Kontakt stehen und mehrere Dinge gleichzeitig bedienen können. Und sobald wir aber in den unternehmerischen Kontext kommen, ist das eine Schwierigkeit. Ja? Und das ist immer wieder eine Schwierigkeit. Das hat ja auch mehrere Gründe. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass wir Zeit brauchen. Ne? Abends können wir uns Zeit nehmen und wir können uns in eine App einarbeiten, ja, so würden wir es ja bei der Arbeit nennen. Ja, wir klicken uns also durch eine App durch und gucken, wie die funktioniert. Wir können uns auch registrieren, das schaffen wir alles. Aber bei der Arbeit fehlt uns häufig diese Zeit. Ja, die wird von oben gerne genommen, weil gesagt wird, ja, das ist ja gar nicht so kompliziert, ja, nutzt das mal. Mhm. Und das ist ein ganz besonders wichtiger Faktor, wenn wir über neue Tools allgemein sprechen, jetzt nicht nur zur Kollaboration oder zum Lernen. Du musst im Unternehmen Zeit geben oder den Mitarbeitern Zeit geben, vielmehr auch dem Unternehmen natürlich, um damit klarzukommen, sich wie in Turnschuhen einzulaufen, bevor man überhaupt einen Marathon oder vielleicht überhaupt einen 5-Kilometer-Lauf mit den Schuhen dann eben auf sich nimmt.
Das ist ja auch das Thema, das Florian beim Corporate Learning Podcast erwähnt hat, dass man Dinge, die man zu Hause macht, die fallen einem natürlich dann leicht, weil man Bock drauf hat, weil man dann in einem privaten Kontext ist und man sich dann erstmal klar machen muss, kann ich ja eigentlich im Unternehmen auch, ne? Da denkt man oft dann noch anders. Das ist, glaube ich, eine Frage der Motivation und des Mindsets.
Ja. Und aber, dass auch alle auf einen Stand sind, weil man im privaten Kontext macht man das für sich oder weil man, wie du das gerade beschrieben hast, dann auf dem Sofa sitzt und dann macht man das so nebenbei. Aber wenn man im Unternehmen ist und Kollegen hat, dann müssen ja alle damit klarkommen. Ne? Und das ist dann schon allein wahrscheinlich schwieriger.
Ja, ja klar, zu Hause benutzt, weil das ist jetzt, also mal aus IT-Sicht gesprochen, ist das natürlich auch der Super-GAU. Also zu Hause benutzt du natürlich das Tool, was dir am meisten liegt, was du gut bedienen kannst und was irgendwie schön aussieht und womit gut klarkommst.
Aber du nutzt doch auch deinen Twitter-Account, dein Firmen-Twitter-Account, den nutzt du doch auch zu Hause auf dem Sofa. Wenn ich abends etwas twittere von meinem
Firmen-Account, die Frage ist ja, wenn du, ja, klar, aber es geht ja jetzt darum, wenn du zum Beispiel sagst, wir würden gerne einen Messenger haben, dann musst du dich natürlich schon auf einen einigen. Mhm. Und da wir bei allen unterschiedlichen Geschmack haben, wirst du 60% schon verprellen, die sagen, das ist aber doof, ich hätte aber lieber WhatsApp. Aber zum Beispiel als IT musst du schon mal ein bisschen da die Bremse treten, weil du natürlich auch ganz viele andere Sachen bedenken musst. Wo liegen diese Server, DSGVO, wie sieht das aus? Weißt du, WhatsApp ist immer so der Super-GAU von Facebook. Irgendwie, das ist halt die Frage.
Ja. Aber nimmst du einen anderen Messenger, ist die Akzeptanz wieder nicht da.
Genau, und das ist immer der große Spagat, vor dem die IT steht. Einen anderen Messenger zu nehmen, der sicher ist, aber den Leuten nicht so gefällt, die auch dann schon im Kopf direkt diese Blockade haben, damit beschäftige ich mich nicht, sieht blöd aus. Mhm. Ist schwierig, da musst du halt ganz viele andere Sachen bedenken.
Ne? Mhm. Wann ist das denn alles so kompliziert geworden, frage ich mich gerade, und hat die gute alte E-Mail ausgedient? Also über Jahre hat es doch auch gereicht, eine E-Mail zu schreiben. Und
die ist auch nicht sicher.
Eine Postkarte. Das war am Rande, aber das ist jetzt eine provokant gestellte Frage, aber dazu habe ich auch ein paar Punkte aufgeschrieben, aber vielleicht kannst du ja erstmal was dazu sagen. Wieso reicht denn die E-Mail nicht mehr?
Ja, das ist gut. Also ich bin absolut dafür, dass die E-Mail nicht mehr reicht. Also es ist für mich persönlich unglaublich nervig. Ja, also ich bestell was bei eBay und im nächsten Moment ploppt die App auf dem Smartphone und eine Viertelsekunde später die E-Mail und da denke ich mir immer, warum brauche ich denn die E-Mail noch? Es hat doch schon in der App aufgeploppt. Mhm. Und das ist ja im Unternehmenskontext genauso. Und wir arbeiten an Kollaboration, wir arbeiten möglicherweise auch konnektiv, also über die Unternehmensgrenzen hinaus. Viele größere Unternehmen machen das ja bereits und kooperieren, tauschen sich aus, wo es über Jahre noch hieß, oh, Staatsgeheimnis darf keiner wissen, und haben eben interdisziplinäre Gruppen. Die brauchen auch keine E-Mail. Ja? Die haben eben Teams oder anderes und können sich darüber austauschen und dann gleich den nächsten Sprung von dem Tool und dem Austausch ins Learning machen oder in die Prozessmappe XY. Also wegen meiner brauche ich keine E-Mails mehr.
Franzi, die Gegenfrage. Kollaboration bei E-Mail bedeutet ja ein möglichst großer E-Mail-Verteilerkreis. Da sind wir doch eigentlich alle keine Fans von. Also das ist doch immer genervt, wenn da irgendwie 10 Leute im Verteiler sind. Jeder muss antwortet und wir bekommen das immer wieder.
Ich schicke mal die PowerPoint an alle 180 Leute.
Ja, diese ganz grundlegenden Dinge wie einen Austausch schaffen zwischen in- und extern oder eben auch Daten rüberschicken, das hat die E-Mail halt gut geleistet. Aber in einer Welt, wo es vielmehr jetzt noch in Richtung Digitalisierung geht, stößt die E-Mail wahrscheinlich an ihre Grenzen, weil sie nicht so effizient ist, nicht in Echtzeit. Also weil man ja auch immer dann warten muss, bis der andere reagiert. Ne? Ist halt nicht so unmittelbar wie andere Tools.
Ja, richtig. Also dahingehend, also ist definitiv irgendwo so das alte Auto, was auch keiner mehr kaufen möchte. Und dass die E-Mail wirklich am technischen Auslaufen ist, weil sie zu langsam ist und es unglaublich schwierig ist, dann über die E-Mail die Verknüpfungen zu machen. Ja.
Okay. Ja.
Ja, haben wir noch was? Ein paar Tools?
Henning, hast du noch irgendwas, was du an unsere Hörer bringen möchtest?
Klar. Ein Wort zum Sonntag und ein Abschlusswort. Was wir wenig hatten, weil man immer nur darüber nachdenken und sagt, ja, das ist ja alles normal. Und für den Menschen, für den Mitarbeiter ist ja der ganze technische Kram ja etwas Normales und das kann ja keine Herausforderung sein. So ist das auf der einen Seite erstmal gar nicht normal. Also wenn ich sowas ins Unternehmen einführe, und du sagtest es ja auch, Franziska, und es gibt Mitarbeiter, die sind 20 und technisch affin und es gibt Mitarbeiter, die sind 60 und technisch affin. Es gibt aber auch die 20-Jährigen, die das eben nicht sind und die 60-Jährigen, die es auch nicht sind und die eine Herausforderung bei jedem kleinen Tool eben haben. Die muss man auf der einen Seite immer beachten und das ist im Unternehmerischen unglaublich schwer. Und was aber noch viel weiter geht ist und was immer noch mehr vergessen wird, ist, dass jeder seine eigenen Skills hat. Mhm. Und diese Skills, die müssen wir eben auch im Kontext der Kollaboration da passen die ganzen Buzzwords einfach rein, der digitalen Transformation und so weiter und so fort, einfach noch weiter ausbauen und eben auch von der Unternehmensseite möglicherweise her auch verbessern. Und dass wir eben offener sind, dass wir transparenter sind, dass wir aber auch dann motivierter sind, also intrinsisch motivierter sind, dass man wirklich guckt, wo kriege ich den Spaß her, ja, der ja meistens für die Motivation sorgt. Und das ist ja nicht unbedingt die Kohle oder anderes, sondern wo kriege ich diesen ganzen Kram her, dass der Mitarbeiter das auch selber gerne selbstständig macht. Denn wenn er das nicht macht, funktioniert die Sache mit der Kollaboration nicht. Und der muss das selbstständig machen. Und du twitterst aktiv gerne, weil du es machst. Ja, weil du eine Art von Spaß hast, weil du merkst, es bringt dich weiter und man lernt dadurch. Wie kriege ich das hin bei den 99 anderen Prozenten im Unternehmen, dass die sowas vielleicht gerne machen und selbstständig nach Informationen suchen, um sich weiterzuentwickeln?
Das heißt, möglichst viele unterschiedliche Tools bereitstellen, damit sich irgendwo jeder wiederfindet. Das ist wahrscheinlich die Lösung.
Ja, genau. Also es gibt nicht das eine Tool. Deswegen ist auch die Frage, die ihr mehrfach ja gestellt habt, welches Tool und so. Es ist total egal, ist auch das falsche Wort, aber es ist nicht relevant, welches Tool, sondern relevant ist der Mitarbeiter dahinter, das Unternehmen dahinter, wie tickt das Unternehmen, wie ist das Mindset, wie ist die Kultur, und dann kann man gucken, irgendwo gibt es dann auch noch passende 3, 4, 5, 6, 7 Tools, die ins Unternehmen und zu den Mitarbeitern passen.
Wobei man es wahrscheinlich auch nicht übertreiben sollte, oder? Also wenn man jetzt 20 Tools hat, dann blickt auch keiner mehr durch.
Ja, ja, und die IT muss die alle supporten. Ja. Ja. Das kann ich auch nochmal ganz kurz sagen. Weil sobald es da irgendwelche Fehler gibt...
Das steht auf dem anderen Zettel.
Ja, genau.
Mir ist jetzt gerade doch noch eine Sache eingefallen, um das Thema vielleicht nochmal runterzubrechen. Wie habt ihr denn die Gruppenarbeit früher so in der Schule oder an der Uni empfunden? Weil das ist ja so kollaboratives Lernen analog. Wie fandet ihr das denn? Also weil da gehen ja die Meinungen immer so krass auseinander.
Ja, lästig eigentlich. Ne? Man hat es halt gemacht, weil man merkte, dass es einen weiterbringt, weil man schon wusste, dass der Freund vielleicht dann doch mehr Informationen zu irgendeinem Thema hat und vielleicht in einem bestimmten Fach besser drauf war und das mal eben kurz erklärt hat, man es dann auch verstanden hat, viel besser, als wenn es der Lehrer erklärt. Aber da hatte man ja auch nicht so viele Tools. Ne? Da hat man sich irgendwie zusammengesetzt und nachmittags hat sich eingeschlossen und hat dann irgendwie gelernt.
Ich fand das immer ganz cool. Bei uns ist immer mit ein paar Bierchen geendet hinterher. Das
okay.
War
in
der Nein, natürlich, aber noch nicht.
Ist ja auch Kollaboration.
Ja, ja. Ja, eben. Also das kommt ja auch nicht zu kurz. Ne?
Ich finde das ganz lustig, dass, wie gesagt, die Meinungen da immer so auseinandergehen. Ich finde, wenn man so zur Gruppenarbeit gezwungen wurde vom Lehrer, dann war das manchmal schwierig, weil man immer auch vielleicht eine Person in der Gruppe hatte, die nicht so viel dazu beigetragen hatte und der andere musste es dann ausbügeln. Mhm. Andersrum, wenn ich mich an die Abiturzeit erinnere, da haben das ganz viele gemacht von sich aus, dass sie sich in Gruppen getroffen haben, um für ein Fach zu lernen. Oder auch jeder hat sein Fach gelernt, man hat sich nur an einen Tisch gesetzt, um sich gegenseitig zu motivieren und zu sehen, ah, okay, der lernt jetzt auch, dann lerne ich jetzt auch. Und das, finde ich, schließt das Thema nochmal ganz schön ab. Einfach diese Motivation dahinter, dass man dass man sich einfach trifft oder sich zusammensetzt oder im digitalen Bereich eben, um an einer Sache zu arbeiten, dass es motivieren kann durchaus. Ne?
Ja, ich meine natürlich jetzt die Uni an. Beim Abitur habe ich natürlich noch kein Bier getrunken.
Das musstest du jetzt nochmal hinzufügen.
Wer hat das okay. Schon? Ja, kenne ich auch gar keinen.
Nein.
Ja. Aber auch das trifft es ja, ne? Und wenn wir da nochmal ein bisschen ein paar Ebenen nach oben gehen, und was du sagst, Franziska, dann ist es ja auch, dann darf es in der Gruppe, also auch beim kollaborativen Lernen, darf es nicht wichtig sein, wer welchen Input gibt und ob überhaupt jemand einen Input gibt. Also da ist das Ego wiederum herunterzufahren, wie bei vielen Dingen. Das werden wir meiner Meinung nach nicht so doll mehr brauchen, dieses Ego beim Arbeiten. Sondern da geht es eben um die Entwicklung des Teams und um auch natürlich um die eigene Entwicklung. Aber es ist egal, ob ich jetzt da der Held der Gruppe bin oder ob da jemand ist, der nichts sagt und einfach nur partizipiert. Mhm. Hauptsache, er lernt mit.
Franzi. Ich fasse die Folge vielleicht nochmal kurz zusammen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, was kollaboratives Lernen ist, dass man eben ein Ziel verfolgt, dass der Austausch und die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg sind sozusagen. Und ein großer Vorteil des kollaborativen Lernens ist dieser Perspektivwechsel, den man einnehmen kann, und einen Erfahrungsaustausch, hattest du, glaube ich, so als Schlüsselwort auch genannt, dass das eben alle weiterbringt. Ich finde, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Wir haben über verschiedene Tools gesprochen, haben da auch einige genannt. Diese Liste mit den 200 Top-Tools verlinken wir auch nochmal, unter anderem über Twitter, dass man da natürlich News rausziehen kann, aber eben auch Themen oder Inhalten oder eben auch Personen folgen kann, die sich mit einem Thema beschäftigen, was einen selbst auch beschäftigt. Dann ging es noch darum, wo man jetzt als Unternehmen vielleicht anfängt, wenn man sich überlegt, dass man das implementieren möchte. Dann sollte man zum Anfang erstmal auswerten, was habe ich denn und was will ich, wo will ich hin? Die Mitarbeiter auch immer mit einbeziehen und befragen, was die als sinnvoll erachten oder womit die gern arbeiten würden. Und dann die verschiedenen Tools prüfen, vielleicht auch mit Hilfe von externen. Und wie bei vielen Themen ist auch hier nochmal rausgekommen, dass der Mitarbeiter intrinsisch motiviert sein muss, damit das Ganze zum Erfolg wird.
Okay, ja, wie gesagt, die Liste verlinken wir noch. Ja, Henning, von dir verlinken wir auch am besten alles irgendwie. Twitter, Xing, was es so gibt.
Packen genau,
auch
was
in die
so
Shownotes
gibt.
Rein. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War wieder eine Freude.
Ich danke euch für die Einladung und komme auch gerne wieder. In eurem neuen Podcast-Studio ist auch schön kuschelig warm.
Schon muckelig, ne? Ja, super. Okay, dann an euch da draußen. Wenn es gefallen hat, wir freuen uns über Sterne im Podcast-Player und natürlich auch Likes bei YouTube oder wo ihr auch immer uns gerade hört. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und Nachrichten aller Art. Und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.